Sie haben mit verschiedenen Menschen gesprochen über das Thema Sicherheit neu denken. Mit jemandem aus der Bundeswehr, das weiß ich. Mit wem haben Sie denn genau gesprochen?
Also wir haben ganz viele Kontakte. Zum einen bin ich wirklich jede Woche bundesweit in Städten unterwegs, wo wir schon über 400 Veranstaltungen hatten mit Interessierten. Dann auch oft mit Lokalpolitikern, mit denen wir Podiumsdiskussionen haben. Vor der Bundestagswahl zum Beispiel hatten wir 15 davon bundesweit. Wir sind mit dem Think Tank der Führungsakademie der Bundeswehr in Kontakt, mit Professor Dr. Matthias Rock, der auch schon bei der Veröffentlichung unseres Szenarios Sicherheit neu denken mit auf dem Podium gesessen hat. Ich habe auf dem Podium gesessen mit dem Generalmajor, der das Weißbuch der Bundeswehr geschrieben hat, Generalmajor Breuer. Der hat auch den Krisenstab der Bundesregierung zu Corona geleitet. Und wir haben Kontakt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Mit Herrn Ischinger konnte ich schon mehrfach sprechen und wir sind auch eingeladen jetzt auf die Münchner Sicherheitskonferenz als Beobachter und können dort wahrscheinlich auch Side-Events mitgestalten. Und wir sind mit der Deutschen Hochschule der Polizei in Kontakt, um insbesondere eben den Ausbau der internationalen Polizei anstatt nationaler Armeen weiter voranzutreiben. Haben da auch Kontakt zur UN in New York, die internationale Polizeieinsätze koordiniert und ausbildet und eben zu zahlreichen führenden Politikern wirklich von im Bundestag, Verteidigungsausschuss, Auswärtiger Ausschuss, Auswärtiges Amt, haben dort eigentlich mit allen Obleuten und Vorsitzenden schon mindestens Zoom-Gespräche gehabt und veranstalten jetzt auch zum Beispiel einen großen Studientag im Oktober, wie wir eine internationale Friedensordnung gewaltfrei auch mit China und Russland hinbekommen können.
Sicherheit neu denken gibt es ja jetzt an sich schon eine ganze Weile. Was möchten Sie genau mit der Initiative erreichen? Also jetzt die aktuelle Situation in der Ukraine nicht in Betracht gezogen.
Man kann sich erinnern, vor 30 Jahren haben die ersten Visionäre bei uns Windräder aufgestellt in Deutschland, in der Eifel zum Beispiel ein Landwirt. Der wurde ausgelacht von seiner ganzen Familie, allen Nachbarn, Berufskollegen. So eine irre Idee, Deutschland nur mit Wind- und Solarenergie zu versorgen, das ist naiv. Und wir haben gelernt, dass wenn man solche alternativen Projekte konsequent ausbaut, man tatsächlich dann doch etwas auch im Großen verändern kann. Und genauso gibt es schon seit 30 Jahren und länger ganz viele Alternativen zu militärischer Friedenssicherung. Und diese Alternativen wurden auch durch die Bundesregierung schon durch Aktionspläne und so weiter immer weiter unterstützt. Wer weiß zum Beispiel schon, dass Deutschland offiziell an 40 internationalen Mediationsprojekten beteiligt ist, die friedensmäßig sehr viel nachhaltiger wirken als eine alleinige Aufrüstung der Bundeswehr. Aber sie bekommen zum Beispiel nur ein 3.500stel des Haushalts, diese Mediationsprojekte, wie die Bundeswehr. Und da versuchen wir wirklich große Bündnisse zu schmieden, dass in der Bevölkerung, in den Kirchen, in der Gesellschaft, in der Politik bis 2025 angesichts der drohenden Klimakrise und so weiter die Überzeugung wächst, boah, wir müssen ja doch gucken, dass wir international unsere Konflikte gewaltärmer lösen und langfristig auch ohne Gewalt, wenn wir als Menschheit überhaupt überleben wollen. Dazu haben wir halt ein Szenario geschrieben, wie solch ein schrittweiser Übergang zumindest in Deutschland und teilweise Europa bis 2040 aussehen könnte.
Der Titel der Veranstaltung heute heißt ja Sicherheit neu denken, Impulse für eine friedliche Nachkriegsordnung in Europa. Was gibt es denn für Impulse?
Wir hatten schon 1990 eigentlich mal die Situation, wo wir wirklich eine nachhaltige Friedens- und Sicherheitsordnung für Europa hätten aufbauen können. Damals gab es eine ganz große Aufbruchstimmung und wir hatten vereinbart, dass wir die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zu der auch die Ukraine und Russland als Mitglieder gehören oder damals die Sowjetunion, dass wir die als zentrale Sicherheitsorganisation in Europa ausbauen. Es hat dann verschiedene Kriege gegeben in Tschetschenien und so weiter, wo ja sowohl von der Sowjetunion, Russland wie auch vom Westen wurden in den letzten 30 Jahren viele Fehler gemacht, dass wir auf Gewalt doch wieder mit Gewalt reagiert haben, doch wieder die USA sich irgendwann entschieden haben, Abrüstungsverträge leider zu kündigen und die NATO stark auszubauen, anstatt eben diese gemeinsame Organisation, wo Russland auf Augenhöhe auch mit drin ist. Und wir glauben, dass für eine Nachkriegsfriedensordnung es wichtig ist, von damals auch wieder zu lernen, da nochmal hinzuschauen, dass wir wirklich Systeme finden, wo Russland sich auch nachhaltig auf Dauer eingebunden fühlt. Zugleich gibt es einfach Beispiele aus der Geschichte, wo Gebiete ähnlich wie in der Ostukraine auch umkämpft waren und es nachhaltige Friedenslösungen gibt und gab. Und die stelle ich zum Beispiel auch heute Abend vor.
Wie stellen Sie sich diese neue Nachkriegsordnung in Europa denn vor? Was würde sich ändern für uns?
Also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit ungefähr 50 Mitgliedstaaten hat im Moment einen Jahreshaushalt von 140 Millionen Euro. Deutschland alleine gibt aber 70 Milliarden Euro für die Bundeswehr aus. Die UNO, der geben wir im Jahr ungefähr 400 Millionen Euro, obwohl alle sagen, die UNO muss weltweit und auch in Europa doch viel stärker für Sicherheit und Frieden sorgen. Das heißt, wir schlagen vor, eben nicht so viel allein in die Bundeswehr zu investieren, sondern Schritt für Schritt viel mehr in die UNO zu investieren, dass wir eben internationale Polizei und vielleicht auch noch übergangsweise internationale Armeen haben, anstatt nationale Armeen, die doch wieder gegeneinander kämpfen. Dass wir also gemeinsame Rechtsstrukturen aufbauen mit der OSZE zusammen in Europa, wo wirklich alle sich auch miteinander dran halten. Wir haben zum Beispiel bisher die Situation auch, dass die USA sich als Weltpolizei verstehen und wir sie auch als solche mehr oder minder akzeptieren. Sie verpflichten sich aber zum Beispiel nicht, sich auch an Entscheidungen internationaler Gerichte zu halten. Also der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist nicht anerkannt von den USA. Und wenn wir wirklich sagen, wir wollen die Stärke des Rechts durchsetzen, anstatt das Recht des Stärkeren, dann braucht es da sowohl im Westen wie auch bei Russland und China einfach ein neues Miteinander aushandeln, dass wir uns wirklich alle auch an die Regeln halten und dann zunehmend unsere nationalen Armeen wirklich abbauen, wie in den 1990er Jahren wieder zu einer starken gemeinsamen Abrüstung kommen. Nur dann schaffen wir es und haben wir auch die Mittel frei, diese drohende Klimakatastrophe wirklich weltweit auch gemeinsam anzugehen.
Gibt es vielleicht noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, informieren Sie sich gerne über bestehende Alternativen, weil in den Medien sind halt drauf gestrickt, wirklich fokussiert auf Krisen zu schauen und negative Nachrichten auch zu vermitteln. Schauen Sie mal auf unserer Internetseite www.sicherheitneudenken.de. Da finden Sie eine Menge Beispiele, wie zivile Sicherheit wirklich wirksam ist, nachhaltig wirksam ist. Es gibt internationale Studien, die nachweisen, dass ein gewaltfreies sich Wehren gegen Diktatur gegen Okkupatoren mindestens genauso erfolgreich ist, aber mit viel weniger Leid und Kosten verbunden ist, wie eben gewaltsamer Widerstand. Und wenn Sie sich da mal mit Alternativen auseinandersetzen, dann sind wir viel mehr in der Lage, wirklich unsere Zukunft alle miteinander positiv zu gestalten.